Freitag 22.
Aha!
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 Seit Anfang Oktober greift die Türkei fast täglich Militärposten der Kurdenmiliz YPG sowie die zivile Infrastruktur im Nordosten Syriens an. Es ist ein Zermürbungskrieg. Doch generell ist der Krieg in Syrien bei uns seit vielen Jahren kaum noch ein Thema. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Radio Einfluss, ein sozialethisches Gespräch. Ich bin Jonas Sagelsdorf und bin Mitarbeiter bei Ethik23. Heute diskutieren wir weiter in der Reihe über die vergessenen Kriege, über den Konflikt in Nordsyrien. Mein Gast heute ist Lukas Hoffmann und er ist politischer Referent im Büro der Deutschlandvertretung der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien. Guten Abend, Lukas.
Ja, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Sehr gerne. Jetzt der Bürgerkrieg in Syrien und auch die Angriffe der Türkei. Wie bist du persönlich von diesem Thema betroffen?
Ja, also wie viele wahrscheinlich auch von euch habe ich zum ersten Mal von der Region überhaupt gehört beim Kampf um Kobane 2015. Da wurde die Stadt ja vom Islamischen Staat, von der Terrorgruppe IS befreit. Und der 2015 war ja auch, das kommt einem inzwischen auch lange her, vor der Sommer der Migration, wo ja auch viele Syrerinnen wegen dem schrecklichen Bürgerkrieg eben auch nach Europa und auch nach Deutschland geflohen sind. Und es gibt ja auch eine sehr große kurdische Community in Deutschland, das größte Exilland außerhalb von Kurdistan. Und deshalb war das ein sehr großes Thema auch in der deutschen Gesellschaft. Also für viele Leute war und ist das eben kein vergessener Krieg, wie eure Reihe auch so treffend heißt, sondern da geht es um ihre Familien, ihre Freunde und so weiter da in Nord- und Ostsyrien. Und deshalb bin ich da auf Demos gewesen, habe Solidaritätsinitiativen unterstützt und habe mich auch im Studium damit beschäftigt, mit der Region und dem Konflikt. Also ich habe Politikwissenschaft und Friedens- und Konfliktforschung studiert und bin dann eben per Zufall eigentlich über eine Freundin, die in der Städtepartnerschaft, es gibt eine Städtepartnerschaft zwischen einem Berliner Bezirk und einer Stadt in Nord- und Ostsyrien, bin ich bei der Deutschlandvertretung gelandet als politischer Referent und versucht da seit 2 Jahren ein bisschen mitzurühren, dass eben der Krieg zumindest nicht immer vergessen bleibt, sondern manchmal auch Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, und jetzt, was ist das genau, die demokratische Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien?
Ja, vielleicht kennen einige von euch das noch unter dem kurdischen Namen Rojava. Das heißt, es steht für kurdisch Westen. Und das ist ein bisschen, unter welchem Namen das viele kennen. Da leben aber nicht nur Kurdinnen und Kurden, sondern auch ganz viele andere Ethnien, also Araberinnen, Jesidinnen, christliche Assyrerinnen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig für die Selbstverwaltung eben, den Namen Nord- und Ostsyrien zu verwenden. Und vielleicht erstmal so als grobe Einordnung, da wohnen 5 Millionen Menschen, davon sind 700.000 Binnenflüchtlinge, also aufgenommen worden während des Bürgerkrieges aus anderen Teilen Syriens. Und das sind ungefähr 1/3 des syrischen Territoriums, also von der türkischen Grenze bis zum Euphrat. Genau, und ist so ein bisschen, für Leute aus Deutschland sage ich als Vergleich immer, es ist so groß wie Niedersachsen, das Bundesland, und hat halb so viele Einwohner. Das ist vielleicht so ein bisschen der Vergleich. In der Schweiz kenne ich mich leider nicht so gut aus, da weiß ich es nicht, wie man das vergleichen könnte.
Ja. Was ist dann speziell in Nord- und Ostsyrien? Also wieso funktioniert dieser Aufbau seit dem Bürgerkrieg?
Ja, vielleicht ist es wichtig, auch nochmal so ein bisschen einen Blick zurückzuwerfen. Anfang der 2010er Jahre hat ja der arabische Frühling die ganze Region umgeworfen und die Aufstände sind ja eigentlich fast überall gescheitert. Der demokratische Wille, den die Menschen da auf die Straßen gebracht haben, hat auch viele Menschen in Syrien bewegt. Und ich würde eigentlich sagen, dass Nord- und Ostsyrien so ein bisschen die letzte Insel des arabischen Frühlings ist, dieses Willens nach Demokratie. Ein bisschen auch der Hüter von diesem demokratischen Willen, weil es eben in diesem Kontext, dass es auch in Syrien erst friedliche Proteste gegen Assad gab, die dann sehr schnell brutal niedergeschlagen wurden, sich ein Bürgerkrieg mit auch vielen dschihadistischen, islamistischen Gruppen entwickelt hat. Und da hat sich eben die Gelegenheit ergeben, dass in dem in dem kurdischen Teil, also in Rojava im engeren Sinn, im Norden Syriens, die Truppen von Assad sich zurückziehen mussten, weil sie mit dem Bürgerkrieg beschäftigt waren. Dann haben sich da eben sowohl auf der einen Seite demokratisch-konföderale Strukturen gebildet, einfach weil es die Notwendigkeit gab. Der Staat ist abwesend, es gibt sozusagen eine große Krise in der Gesellschaft, jetzt wollen wir uns selber verwalten, jetzt können wir uns selber verwalten. Und auf der anderen Seite wurden auch sehr schnell die Frauen- und Volksverteidigungseinheiten, JPG und JPG, die du ja auch schon genannt hast in dem Tagesschau-Artikel, gegründet, weil natürlich im Bürgerkrieg Verteidigungsfähigkeit zentral ist und gerade dschihadistische Gruppen sehr kurdenfeindlich waren, sehr christenfeindlich, sehr minderheitenfeindlich waren. Und das ist natürlich, ist alles auch nochmal auf eine neue Stufe gegangen mit dem Kampf gegen den Islamischen Staat, der ja auch in Europa sehr präsent war eine Zeit lang mit großen Anschlägen weltweit Angst und Schrecken verbreitet hat und eine weltweite Bedrohung geworden ist. Und da hat es eben haben es die Streitkräfte der demokratischen Selbstverwaltung, die kennt man unter dem englischen unter der englischen Abkürzung SDF, Syrian Democratic Forces vielleicht. Das ist ein multiethnisches Bündnis, wo eben kurdische, arabische, christliche Milizen drin sind, und die haben eben es geschafft, mit internationaler Unterstützung den IS zurückzudrängen. Und quasi hinter der Front wurden dann demokratische Strukturen aufgebaut, die eben auch versuchen, die Gleichberechtigung von Geschlechtern und die multiethnisches, vielfältiges Zusammenleben eben in die Tat umzusetzen. Vielleicht so als kleiner Einblick.
Kannst du gerade das Letzte noch etwas ausdeuten, eben so die Repräsentation der Geschlechter und das multiethnische Zusammenleben?
Ja, das total gerne. Ich finde das nämlich auch persönlich sehr spannend, weil ich würde sagen, dass es in Nord- und Ostsyrien eigentlich ein einzigartiges System gibt, weil es eben die Selbstverwaltung sagt nicht, wir wollen uns von Syrien abspalten, wir wollen ein eigener Staat mit einem eigenen Nationalvolk werden, sondern es soll eben eine sich selbst verwaltende Gesellschaft sein, die dann in irgendeiner Form eines demokratisierten und dezentralisierten föderalen Syriens existiert. Und es soll eben keine Trennung zwischen Regierung auf der einen Seite und Gesellschaft auf der anderen Seite geben, ne, wie wir das in Europa im Westen kennen. Deswegen ist auch das Wort Verwaltung, Selbstverwaltung klingt dann immer so nach langweiligen Verwaltungsbehörden. Deswegen vielleicht nochmal, wenn man sich das kurdische Wort anschaut, Reveberia Huezer, heißt, wenn man das Original übersetzt, also jetzt wörtlich übersetzt im Wortsinne, bedeutet es die sich selbst organisierende Gesellschaft. Und das heißt, die Übersetzung Selbstverwaltung ist vielleicht ein bisschen schief, aber genau, das ist vielleicht so ein bisschen der Gedanke. Es geht eben darum, als Grundlage des Zusammenlebens nicht eine ethnische oder religiöse Zugehörigkeit zu nehmen, sondern geteilte Werte und Prinzipien, die es eben ermöglichen, allen gesellschaftlichen Gruppen dort in Würde und gerecht zusammenzuleben. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Teil, weil es einfach ein ganz großes Problem ist in der Region, das brutale Patriarchat, was verschiedentlich begründet werden kann, aber auf jeden Fall war die Situation auch von Frauen unter als noch das Assad-Regime in Nordostsyrien geherrscht hat, sehr schlimm. Und da ist eben eine ganz wichtige Sache zu sagen, wir brauchen eine Antwort auf dieses Patriarchat. Wir sorgen dafür, die Selbstverwaltung sorgt dafür, die Frauen organisieren sich auch selber dafür, dass sie eben in der Öffentlichkeit partizipieren können, dass sie in der Politik partizipieren können. Dafür wurde vielleicht als auch ein konkretes Beispiel das sogenannte Co-Vorsitzenden-System eingeführt. Also jede Leitungsposition ist von einem Mann und einer Frau besetzt. Das heißt, es kann keine Politik ohne die Frauen gemacht werden. Es können keine Entscheidungen getroffen werden, ohne dass die Frauen auch sagen können, damit sind wir einverstanden oder damit sind wir nicht einverstanden. Und gleichzeitig vielleicht noch als sozusagen zu der Frage des wie kann man sozusagen Frauenrechte stärken, ist natürlich ganz wichtig, den Schutz vor Gewalt, vor patriarchaler Gewalt in den Familien, in den Ehen. Und da wurden wirklich man findet in jeder Stadt, in jedem Dorf in Nord- und Ostsyrien ein Frauenhaus, wo es eben die Möglichkeit gibt, sich bei Problemen hinzuwenden und wo es oft auch Kooperativen gibt, wo quasi eine ökonomische Unabhängigkeit gemacht wird. Also es gibt eine wirklich sehr breite Palette an Maßnahmen, die dafür sorgt, dass eben die Frauen in ihrer Rolle gestärkt werden und partizipieren können.
Und eben, es steht das ja in einem sehr starken Gegensatz zu diesem stark patriarchal geprägten Kultur und System, die du beschrieben hast, die zuvor geherrscht hat. Wie ist es gelungen, so einen Umschwung umzusetzen?
Ich glaube, ganz real, also ich würde sagen, ganz real liegt es daran, dass es auch einen klaren gemeinsamen Feind gab mit dem IS, der wirklich sozusagen die nochmal eine Pervertierung dieses eh schon krassen, brutalen Patriarchats gab. Ja, also es gibt gerade viele Frauen wurden entführt vom Islamischen Staat, versklavt und wirklich sozusagen sehr schreckliche Verhältnisse, auf die ich gar nicht näher eingehen will. Und ich glaube, das hat natürlich sozusagen den Leuten gezeigt, wir müssen einen Ausweg finden aus dieser Krise, die den Mittleren Osten beherrscht. Wir müssen es schaffen, einen Weg des friedlichen, stabilen Zusammenlebens zu finden, ohne Patriarchat, ohne diese ethnische Unterdrückung. Und ich glaube, das hat viele Menschen sehr motiviert, sich auch einzusetzen. Und das hat zum Beispiel auch darin gemündet, dass es eine wichtige Säule der Demokratie in Nord- und Ostsyrien eben der Dachverband aller Frauenorganisationen ist, der quasi in allen Bereichen gibt es eigene Frauenorganisierungen. Und ich glaube, durch diese Präsenz, durch dieses wir haben unseren Platz erkämpft, wir werden uns hier nicht zurückziehen, ihr müsst uns mitreden lassen, sonst ist nur die eine Hälfte der Gesellschaft repräsentiert. Das ist, glaube ich, einfach inzwischen Alltag in Nord- und Ostsyrien.
Ja, jetzt hast du vorher mal die gemeinsamen Werte und Prinzipien erwähnt, die einfach diese Gesellschaft zusammenhalten, und hast das schon ein paar davon erwähnt. Kannst du das noch mehr ausdeuten?
Ja, ich denke, ein weiteres wichtiges Prinzip ist eben die Möglichkeit für jede gesellschaftliche Gruppe, sei es ethnisch bedingt oder religiös bedingt, dass sie sich selber organisieren kann und ihre eigene Identität, ihre Kultur auf der einen Seite schützen kann, und auf der anderen Seite wird sie aber auch gefördert. Ich glaube, dass, wenn das auch hier ZuhörerInnen noch weiter interessiert, es gibt auch seit Dezember einen neuen Gesellschaftsvertrag. Auch da wieder, ne, keine Verfassung, sondern ein Gesellschaftsvertrag von der Gesellschaft mit sich selber, wo auch das Recht auf Selbstorganisation jeder Bevölkerungsgruppe festgehalten wird, und auch das ist jetzt ein bisschen zu detailliert, um darauf einzugehen, aber diese genaue Quotenregelung, es ist ja ein sehr basisdemokratisches System, sehr mit lokalen Räten und sozusagen der auf einer direkten Organisation beruht. Und da geht es auch immer eben darum, dass jede gesellschaftliche Gruppe, jede Ethnie, jede Religion da repräsentiert ist. Und vielleicht auch noch als ganz praktisches Beispiel, die Selbstverwaltung hat drei Amtssprachen. Kurdisch, Arabisch und Aramäisch, also die Sprache von Jesus, die Jesus gesprochen hat, ist Amtssprache in Nord- und Ostsyrien. Und jedes Kind hat auch das Recht auf Unterricht in seiner Muttersprache. Genau, das ist ja auch, diese Vielsprachigkeit ist ja in der Schweiz auch, glaube ich, ein Thema. Ja. Vielleicht wäre das auch interessant, sich da mal auszutauschen, was ihr da für gute und schlechte Erfahrungen gemacht habt. Aber das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied zu den Zeiten vor der Selbstverwaltung, wo das eben eine sehr klare arabische Dominanz gab. Nicht der Araberin, sondern dieser batistischen Ideologie von dem Assad-Regime.
Und gibt es auch Hindernisse und Hürden jetzt in diesem Wandel?
Ja, klar. Ich glaube, das ist macht man nicht von heute auf morgen. Ich glaube, das Patriarchat hat sich ja über viele Jahrhunderte herausgebildet, und auch das Abtragen dieser ganzen Vorurteile und Gewohnheiten und Traditionen dauert natürlich auch lange. Und ich glaube, man darf sich das jetzt auch nicht als so ein Happy Place vorstellen, ja. Also gerade in den, man kann so ein bisschen unterscheiden, also die Regionen, die später vom Islamischen, also die später vom Islamischen Staat zurückerobert, befreit wurden. 2019 war ja da so das große Ende, das jährt sich jetzt auch im März zum fünften Mal. Die sind mehrheitlich arabisch besiedelt, und da gibt es schon noch sehr große konservative Traditionen. Und ich glaube, kann man eher, glaube ich, so ein Bild davon haben, dass diese Demokratie, die da ist, die ist deshalb so lebendig, weil es da großen Streit auch gibt und auch schmerzhafte Kompromisse. Also es gab zum Beispiel einen ganz großen Widerstand dagegen in diesen arabisch geprägten Regionen rund um Deir ez-Zor, rund um Raqqa, als die Selbstverwaltung den Mädchen die Möglichkeit geben wollte, ohne Kopftuch, ohne Verschleierung in die Schule zu gehen. Und da haben die Familien gesagt, okay, wenn das so ist, dann schicken wir unsere Mädchen gar nicht mehr in die Schule. Und dann gab es da, ne, dann gibt es da Streits, dann steht da eine Feministin mit einem Stammesscheich in traditioneller Kleidung und dann streiten die sich richtig doll darüber. Und das ist natürlich auch ein Zeichen von Demokratie. Und dann schlussendlich hat die lokale Selbstverwaltung dann auch gesagt, okay, dann ist das jetzt ein Kompromiss für uns. Besser, die Mädchen gehen überhaupt in die Schule als gar nicht und dann können sie auch mit Kopftuch kommen. Wo man jetzt natürlich sagen würde, das ist vielleicht, das ist vielleicht jetzt ein schmerzhafter Kompromiss, aber es wird weiter gerungen und es wird weiter, man bleibt weiter dran.
Gibt es noch Situationen oder ist das dieser Selbstverwaltung überhaupt möglich, auch Beschlüsse einfach durchzusetzen? Oder ist sowas gar nicht vorgesehen, sondern es muss immer ein Kompromiss gefunden werden?
Ich glaube, das kommt immer so ein bisschen auf den Einzelfall an. Ich glaube, bestimmte Sachen werden natürlich dann auch durchgesetzt oder wird sich nicht darauf eingelassen. Also gerade die Dinge, die im Gesellschaftsvertrag feststehen, sind nicht, da wird jetzt auch extra ein Gericht quasi eingeführt zum Schutz des Gesellschaftsvertrages. Also das ist da, das, wenn es an die zentralen Prinzipien geht, dann wird natürlich schon versucht zu sagen, okay, das so geht das nicht, da müssen wir dranbleiben. Ich glaube aber, was man sich, glaube ich, schwer vorstellen kann, das ist wirklich eine sehr dynamische Situation, ne? Also ich glaube, jetzt wir leben in Demokratien oder wir leben in parlamentarischen Systemen hier in Europa, die über Jahrzehnte gewachsen sind, wo sich bestimmte Rituale eingebürgert haben, wo bestimmte Dinge immer schon so gemacht wurden. Und das gibt es in Nord- und Ostsyrien so nicht. Natürlich kann man auch, klar, es gibt jetzt schon eine 10-jährige Geschichte, also sie haben schon 10 Jahre dieses demokratische Experiment geschafft. Das finde ich nicht genug betont werden kann, wie beeindruckend das ist. Also nur Feinde drumherum. Ne? Es gibt ein Embargo, Türkei, Iran, Russland, Assad, der IS. Und trotzdem gibt es seit 10 Jahren dieses beeindruckende demokratische Experiment. Und ich glaube, es ist eine stetige Weiterentwicklung. Es ist auch jetzt schon die dritte Version des Gesellschaftsvertrages, die in der Zeit verabschiedet wurde, weil eben die Versionen vorher wurden zum Beispiel diskutiert und ratifiziert, als die mehrheitlich arabisch besiedelten Teile noch gar nicht befreit waren vom IS. Und dann haben die wurde gesagt, okay, die Leute haben ja gar nicht mitentschieden. Deswegen müssen wir das jetzt nochmal neu machen. Also es ist, glaube ich, eine sehr dynamische Situation. Deswegen kann man, glaube ich, nicht sagen, also so haben wir das vor 20 Jahren schon gemacht, so machen wir es in 20 Jahren auch nochmal, sondern es kann auch alles in einem halben Jahr schon eine ganz andere Situation sein.
Und wie wirken sich die fortdauernden Kämpfe und Kriege auf die Entwicklung dieser Gesellschaft aus?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil vielleicht nochmal so für die Zahlen, also in dem Krieg sind mehr als 10.000 Menschen gestorben im Kampf gegen den IS. Viel mehr sind verwundet worden. Das ist natürlich ein großes gesellschaftliches Trauma und viel Trauer und es braucht viel, viel auch Heilung, glaube ich, da auf der Ebene. Und man muss auch sagen, nach dem Kampf gegen den IS war es auch nicht vorbei. Also die Türkei hat mit Hilfe verbündeter islamistischer Söldnergruppen insgesamt 3 Bodenoffensiven durchgeführt und hält auch Gebiete besetzt. Also erst letzte Woche Anfang dieser Woche hat sich die Besatzung von Afrin im Norden Syriens war der 6. Jahrestag. Da herrschen inzwischen wirklich schlimme Zustände. Und neben diesen Bodeninvasionen gab es lange auch einen Low-Intensity-War, also einen Krieg niederer Intensität, wo es eben immer wieder Gefechte an der Grenze gab und auch Drohnenangriffe der Türkei, wo Politikerinnen umgebracht wurde. Also zum Beispiel letztes Jahr wurde der, man könnte jetzt, wenn man es versuchen würde zu vergleichen, das wird dann natürlich ein bisschen schief, aber so ein bisschen wie der stellvertretende Kanzler in Deutschland, also in Deutschland wäre das jetzt Habeck, wurde von einer Drohne ermordet. Ja, also es ist wie, als würde jetzt Polen einfach Habeck ermorden, so ungefähr, ne? Sozusagen auf dieser Ebene werden da wirklich Spitzenpolitiker, wichtige Menschen, aber auch Zivilisten getroffen. Und seit Oktober, damit hast du ja auch eingeleitet, Jonas, gibt es eben diese Bombenangriffe auf die zivile Infrastruktur. Die sind wirklich sehr fatal gewesen. Die haben jetzt seit Anfang Februar etwas nachgelassen. Aber die haben insbesondere die Energieversorgung getroffen und das hat natürlich zu einer humanitären Krise geführt. Die Menschen haben eh schon einen niedrigen Lebensstandard. Und die Türkei zielt ganz klar darauf ab, die Bevölkerung zu vertreiben. und die Selbstverwaltung zu schwächen. Und das ist natürlich sehr wichtig, jetzt auch klarzumachen, diese Infrastruktur, diese Gaskraftwerke, diese Stromumspannwerke, diese Krankenhäuser müssen jetzt mit internationaler Unterstützung wieder aufgebaut werden. Und es braucht eine Untersuchung der türkischen Kriegsverbrechen und es braucht vor allem eine Rückkehr zur Diplomatie, weil das ist nochmal ganz wichtig, weil man immer spricht zwischen Konflikt, Krieg zwischen Türkei und Kurden, was ja schon mal falsch ist, oder Selbstverwaltung. Die Selbstverwaltung hat die Türkei noch nie angegriffen und die bietet jederzeit an, den Konflikt diplomatisch zu lösen, und da ist die Türkei leider bis jetzt nicht bereit dazu.
Was sind denn die Ziele und die Motive der Türkei?
Also das, da kann ich natürlich jetzt, ist natürlich jetzt ein bisschen die Frage, das wäre, also meine Einschätzung wäre, dass es einmal darum geht, zu sagen, wir wollen so ein Projekt nicht an unserer Nachbarschaft haben. Also wir wollen quasi, wir wollen diese Art von Demokratie hier nicht. Und auch, natürlich sind auch Kriege im Äußeren auch immer eine gute Möglichkeit, eine Bevölkerung hinter sich zu vereinen. Ja, also in der Türkei gibt es ja eine große Wirtschaftskrise, Inflation, das Erdbeben im letzten Jahr und dann immer so ein externer Feind kann dann auch immer so eine Gesellschaft einen hinter einem Anführer wie Erdogan sich gerne gibt. Ich denke, das ist eine Frage, und ich hatte aber auch das Gefühl, dass die Türkei versucht, die kurdische Frage, die sie auch in ihrem eigenen Land hat, ja, also die Frage des Status der Kurdinnen, ob es da endlich eine politische Lösung gibt, dass sie eigentlich versucht, dieses Problem dadurch zu lösen, dass sie es externalisiert, ja, also, und das klappt natürlich nicht. Also man kann ein Problem nicht dadurch lösen, indem man es größer macht, und das ist, glaube ich, auch haben auch Politiker in der Selbstverwaltung auch deutlich in Richtung der Türkei gesagt, es macht keinen Sinn, die kurdische Frage in der Türkei nach Syrien zu exportieren. Dadurch wird sie nicht gelöst werden.
Und wie geht die internationale Gemeinschaft mit diesem Vorgehen der Türkei um?
Ja, bedauerlicherweise gibt es da eine sehr große Zurückhaltung. Es gibt natürlich vielleicht auch immer mal wieder Kritik von einzelnen Politikerinnen und auch eben, also man muss vielleicht nochmal kurz militärisch werden. Es gibt sozusagen der Luftraum, also die Selbstverwaltung selber, die Streitkräfte haben keine Kontrolle über den Luftraum, sondern wird sowohl von Russland als auch den USA kontrolliert. Das heißt, wenn es eine Bodenoffensive der Türkei gibt, muss Russland für seinen Teil und die USA für ihren Teil grünes Licht geben. Und das ist seit 2019 nicht mehr passiert. Das heißt, es gibt sozusagen kein Go für eine weitere Bodenoffensive. Das ist schon mal gut. Und es gibt natürlich auf einer militärischen Ebene im Kampf gegen den IS, in der internationalen Anti-IS-Koalition, wo Deutschland auch drin ist, die USA drin ist, 50 Staaten, eine sehr enge militärische Zusammenarbeit. Und die wird aber leider nicht ausgebaut, weil man musste auch um den IS überhaupt, also ne, das ist weiterhin eine tickende Zeitbombe, das taucht auch nicht auf, ist auch Teil des Vergessens, aber der ist weiterhin aktiv und versucht auch die Gefangenen, die es gibt, zu befreien, und da braucht es eine nachhaltige Lösung, und da ist die Destabilisierungsversuche der Türkei sind ein großes Hindernis in diesem Bemühen, wirklich diese Region zu stabilisieren und auch ein Ende des Bürgerkriegs, eine friedliche Lösung, eine Dialoglösung dieser Syrien-Krise, die jetzt wirklich schon so lange brennt, das verhindert die Türkei alles durch die Destabilisierung. Deswegen ist natürlich eine große Frage, warum das weiter so geduldet wird.
Wie stehen die westlichen Staaten denn zur Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien?
Also genau, ich würde sagen, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt viel Aktivität eben im Rahmen dieser militärischen Zusammenarbeit im Kampf gegen den IS. Es gibt auch humanitäre Hilfsprojekte. Das ist auch gut und wichtig, aber es ist schon wichtig zu sehen, dass es notwendig ist, da einen Schritt weiter zu gehen, weil mit humanitärer Hilfe alleine bekämpft man keine Fluchtursachen. Mit humanitärer Hilfe alleine schafft man kein gutes Bildungssystem, schafft man kein gutes Gesundheitssystem. Also es geht darum, wirklich jetzt zum Wiederaufbau dieser zerstörten Gesellschaft, in Teilen zerstörten Infrastruktur, die ja auch teilweise noch vom IS zerstört wurde, da wirklich Entwicklungszusammenarbeit zu machen. Ich habe jetzt heute erst ein Interview gelesen mit einer sehr spannenden lokalen Gruppe aus Raqqa, wo das ja berühmt ist für seine archäologischen Stätten, seine Stadtmauer. Und da hat eine lokale Gruppe mit Unterstützung aus Frankreich, einer französischen NGO, wirklich mit einem 3D-Drucker die Stücke im Museum von Raqqa, die vom IS geklaut wurden und illegal verkauft wurden, rekonstruiert, und somit sozusagen konnte das Museum wieder eröffnet werden. Ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Beispiel für so ganz, da würde jetzt ja niemand dran denken, ne, dass die Wunden des Krieges auch in den Museen zu finden sind, aber auch das ist, würde ich sagen, ein positives Beispiel, wie eine internationale Zusammenarbeit mit französischer Unterstützung eben dazu führt, dass die Schulklassen in Raqqa jetzt wieder ins Museum gehen können und sich mit ihrer eigenen Geschichte beschäftigen können. Und das ist eben nicht selbstverständlich. Und da braucht es, glaube ich, eine ja insgesamt viel größere Kraftanstrengung.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir schon bald 19 Uhr. Jetzt komme ich schon zu meiner letzten Frage.
Wenn es jetzt wow, das geht aber schnell.
Ja, es geht immer sehr schnell vorbei, genau. Wenn es jetzt einen kurzen Gedanken oder eine Frage gibt, die du uns mit auf den Weg geben würdest, die am wichtigsten ist zum Thema, damit wir die nächsten Tage noch ein bisschen weiter darüber nachdenken können. Was wäre das?
Oh, das, okay, da muss ich kurz drüber nachdenken. Wenn ich euch eine Frage stellen würde, wie ihr...
Oder einen Gedanken, genau, über den wir noch länger nachdenken sollten.
Ja, ich glaube schon, was kann ein Beitrag sein, um einen Frieden in der ganzen Region zu schaffen? Also es geht ja nicht nur um Syrien, es geht ja auch um andere Länder. Also der gesamte Mittlere Osten ist eben eine Krisenregion. Ich glaube, das wäre eine Frage, die ich euch und Ihnen mitgeben würde, sich zu überlegen, was kann mein persönlicher Beitrag sein, um ein kleines Licht gegen das Vergessen des Krieges in Syrien und in Nord- und Ostsyrien zu stellen. Das muss ja gar nicht groß sein, ja. Es gibt die Welt ist groß, aber eine kleine zu gucken, was kann da ein Beitrag sein, das finde ich, glaube ich, vielleicht würde ich das mitgeben, ja.
Vielen Dank, das werden wir bei uns behalten. Ich danke vielmals allen fürs Kommen und fürs Zuhören und ganz herzlichen Dank auch an Lukas Hoffmann, politischer Referent im Büro der Deutschlandvertretung der demokratischen Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien.
Ja, danke von meiner Seite, war ein tolles Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
Genau. Jetzt nächste Woche geht es wieder weiter mit der aktuellen Reihe über die vergessenen Kriege, wieder am Mittwoch von 18:30 bis 19 Uhr. Und dann reden wir über den Konflikt in Bergkarabach und wir tun dies mit Stefan Müller-Altmatt, Nationalrat und Co-Präsident der Gesellschaft Schweiz-Armenien. Dann sind wir jetzt schon beim vorläufigen Ende. Wir haben sehr viel erfahren und haben sicher noch sehr viele offene Fragen. Und das ist auch gut so, denn wie Sokrates einst sagte, wir haben uns getroffen, wir haben diskutiert. Wir konnten nicht alles beantworten und darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. Ich danke ganz vielmals und einen schönen Abend noch.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Was ich noch spannend fand, du hast auch jetzt mehrfach so die Wunden des Krieges und die Traumata erwähnt. Das, gibt es dann da auch Projekte, die dieses Leid ein bisschen lindern oder heilen können?
Ja, es gibt Projekte, viel zu wenige. Also wir sind auch gerade mit einem Traumatherapiezentrum in Deutschland im Gespräch, da auch zu versuchen, ans Bildungssystem in Nord- und Ostsyrien anzudocken und eben Online-Fortbildungen zu geben, wie man mit diesen Traumata umgehen kann. Es gibt zwei sehr spannende Projekte, und zwar sind das also zwei Zentren zur Deradikalisierung von Kindern aus IS-Familien. Ich glaube, das ist jetzt ein Aspekt, auf den ich jetzt gar nicht eingehen konnte in der letzten halben Stunde. Es gibt, der IS wurde ja 2019 territorial besiegt. Der hat sich zuletzt in Al-Baghuz zurückgezogen gehabt. Und alle, die da waren, das waren sozusagen die fanatischsten Kämpferinnen und Kämpfer, ja, die sich nicht ergeben wollten, die sagen, lieber sterbe ich für meine Ideologie, als mich zu ergeben. Und die wurden dann eben gefangen genommen. Das sind jetzt auch rund 10.000 IS-Kämpfer gefangen in den Gefängnissen, darunter auch sehr viele Internationale. Das ist auch ein großes Problem. Und es gibt aber auch circa 50.000 Frauen und Kinder aus IS-Familien, die natürlich die Frauen auch in Deutschland sind einige zurückgeholt worden, die werden hier auch vor Gerichten verurteilt, weil die natürlich partizipiert haben an den IS-Verbrechen. Aber die Kinder haben das ja gar nicht entschieden, in welchem Kontext sie da aufgewachsen sind und werden, weil eben gerade ihre Mütter zu den fanatischsten IS-Angehörigen gehören, da in diesen Camps auch weiter ideologisiert und radikalisiert. Und man kann wirklich sagen, da wächst die nächste Generation von IS-Terroristen heran. So tragisch muss man das darstellen. Da sind eben die beiden Zentren, Hori Center und Orkash Center heißen die. Da geht es eben darum, den Kindern eine Möglichkeit zu geben, diesem krassen Gewaltkontext, diesem krassen extremistischen, terroristischen Kontext zu entfliehen und in einer halbwegs sicheren Umgebung eben sich zu rehabilitieren, betreut zu werden, Sport zu machen, was zu lernen, im Unterricht zu bekommen und so perspektivisch auch wieder in die Gesellschaft integriert zu werden. In diesen Zentren gibt es aber nur Platz für 50 bis 100 Kinder und wir haben eher so eine Zahl von 20.000 Kindern, die da leben. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, was auf der einen Seite natürlich Mut macht, weil es auch zeigt, man kann damit umgehen, aber es zeigt auch auf der anderen Seite, wie groß der Bedarf ist.
Und gibt es auch Erfolge in der Deradikalisierung von erwachsenen IS-Mitgliedern oder?
Ja, es gibt Beispiele, würde ich sagen, wo es quasi eine Art Abmachung mit dem Dorf, aus dem die Leute stammen, gab, zu sagen, passt mal, also jetzt mal, ich sage es mal sehr flapsig, passt mal auf den auf, dann kommt der hier raus aus dem Camp, die Familie kommt raus, aber nur, wenn ihr uns auch erzählt, was die machen und ein Auge auf die behaltet. Also ich glaube wirklich es gibt in der Region, das ist ja auch anders als in Deutschland oder in Europa, eine sehr starke kollektive Struktur. Das Leben ist sehr kollektiv geregelt. Und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit von einem IS-Anhänger, die jetzt vielleicht nicht in verantwortlicher Leitung waren oder so, wirklich auch zu reintegrieren und sozusagen auf diese kollektive Verantwortung zu verweisen. Insofern gibt es da schon positive Beispiele. Also es passiert immer wieder, dass quasi da Menschen in ihr Dorf zurück können und es gibt auch immer wieder Konferenzen von NGOs und der Selbstverwaltung, wo sich überlegt wird, wie man mit dieser Frage umgehen kann. Genau, das gibt es durchaus, ja.
Und da gibt es auch Bereitschaft und auch überhaupt die Möglichkeit, dieser Gemeinschaften, dieser Leute wieder aufzunehmen.
Ja, ich kann jetzt nicht so genau, wahrscheinlich werden viele auch sagen, nee, wollen wir nicht. Das kann ich jetzt nicht so genau einschätzen oder weiß ich, jetzt habe ich jetzt keine Zahlen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall da immer wieder positive Beispiele, ja.
Und dann ist sicher eine große Herausforderung auch, wie können die Opfer des IS auch so, zum Beispiel die Jesidinnen, die jahrelang in der Gefangenschaft des IS gelebt haben, wie können die wieder in die Gesellschaft finden? Also das ist ja sicher auch nicht einfach.
Ja, das ist auch ein großes Problem, wo natürlich gerade bei der, also entführte, versklavte Jesidinnen haben natürlich auch ganz schlimme Formen von patriarchaler und sexualisierter Gewalt erlebt. Und da ist natürlich wichtig, dass es da eine enge Betreuung auch gibt durch die. Und ich glaube, da zeigt sich wieder, wie wichtig und wie gut diese Idee einer nachhaltigen Frauenorganisation ist, die wirklich sozusagen in den Kapillaren der Gesellschaft verankert ist und ansprechbar ist, dass eben da die Frauen auch auf ihrem Weg zurück ins Leben quasi unterstützt werden. Und ich glaube, das ist natürlich eine Riesenaufgabe.
Was wäre denn so auf politischer Ebene die wichtigste Veränderung, die jetzt der ganzen Region helfen würde, irgendwie zu Frieden zu finden?
Die wichtigste über Syrien hinaus?
Oder ganz Syrien zumindest.
Na, ich denke, also der Vorschlag der Selbst, also es gibt ja, interessanterweise gibt es eigentlich, das ist jetzt ein bisschen so Nerd-Stuff, aber es gibt ja eine UN-Resolution von 2015, glaube ich, die UN-Resolution 2254, die eigentlich, und das kommt ja selten genug vor, dass es sozusagen so eine Resolution schafft, die einen Transitionsprozess vorsieht, durch einen Dialog in Syrien und dadurch den Bürgerkrieg zu beenden. Und ich denke, das wäre, das ist auch der Vorschlag der Selbstverwaltung für eine politische Lösung dieser Syrien-Krise. Und dafür ist natürlich relevant, dass erstmal die Türkei sich zurückzieht von ihren besetzten Gebieten, damit da die Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit aufhören. Den nächsten Schritt, das ist eben, ja, es ist eine, also die Idee ist quasi eine Form, dass, und dann braucht es eine Lösung für die, dann braucht, ich würde sagen, dann ist der Schritt danach eine Lösung für die, dass die wirklich alle internationalen, also alle ausländischen IS-Angehörigen von den Heimatländern zurückgenommen werden. Also da sind immer noch 2000 Gefangene, Kämpfer, die gar nicht aus Syrien sind. Mhm. Und in den Camps sind auch viele Frauen und Kinder, die nicht aus Syrien sind. Und das, also entweder muss die Selbstverwaltung bei IS-Verfahren, bei Prozessen unterstützt werden, ja, also sozusagen eine Form von, naja, so ein bisschen, jetzt will ich es jetzt nicht gleichsetzen, aber so ein bisschen in einen internationalen Gerichtsprozess, ähnlich wie die Nürnberger Prozesse, vielleicht nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wo man sagt, hier versuchen wir als internationale Gemeinschaft auch die Verantwortung für die juristische Aufklärung zu übernehmen und auch Gerechtigkeit walten zu lassen. Das wäre quasi der nächste Schritt, also dieses IS-Problem wirklich nachhaltig zu lösen. Und dann bräuchte es natürlich eine Stärkung der Selbstverwaltung als Akteur auch innerhalb von Syrien, weil Assad ist ja nicht weg und wird auch wahrscheinlich nicht gehen, aber es bräuchte quasi eine Stärkung dieses, also es ist einfach der demokratische Teil dieses Landes. Und das wäre sehr, sehr wichtig, wenn man diesen demokratischen Teil durch Entwicklungszusammenarbeit, durch Signale an die Türkei, dass sie sich zurückhalten soll, dass man ihn da wirklich unterstützt und ja, so eine Möglichkeit gibt, den Leuten dann vor Ort im Dialog ihre Angelegenheiten zu regeln. So, jetzt sehr abstrakt, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt formuliert, aber ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine.
Ja, nein, sehr interessant. Ja, vielen Dank. Und dann vielleicht noch, was ist eigentlich der Schwerpunkt jetzt in der Vertretung, in der Deutschlandvertretung, wo du arbeitest? Was ist der Schwerpunkt eurer Arbeit?
Ja, also wir vertreten quasi die Interessen der Selbstverwaltung und der Bevölkerung vor Ort und machen auf der einen Seite klassische Öffentlichkeitsarbeit. Also ihr könnt uns gerne auf Twitter oder Instagram folgen. Also auf Twitter heißen wir SANES, also Self-Administration North and East Syria Germany, SANES Germany. Wir haben auch eine Webseite nord- und ostsyrien.de, da findet ihr auch immer so aktuelle Erklärungen, Pressemitteilungen, also ne, diese Sachen machen wir, also Öffentlichkeitsarbeit, aber auch viel Kontakt in Zivilgesellschaft, Politiker in Ministerien. Also da führen wir viele Gespräche und fördern auch oder freuen uns auch sehr über Projekte wie Städtepartnerschaften. Da gibt es in Deutschland 2-3, also schon eine offizielle und auch also jede Form der Anerkennung und der Zusammenarbeit, der Partnerschaft finden wir ganz, unterstützen wir sehr gerne. Und es gibt, wo wir auch noch einen großen Wert drauf legen, ist die Förderung von zwei sehr wichtigen sozialen Infrastrukturen, nämlich Bildung und Gesundheit. Da haben wir einen großen Fokus drauf, dass wir eben das Bildungssystem vor Ort unterstützen. Also es gibt 3 Universitäten in Nord- und Ostsyrien, es gibt viele Schulen natürlich und da ist, dass Kinder lernen können, ist einfach zentral. Und genauso ist wichtig, dass es eine Gesundheitsversorgung für alle Menschen gibt. Und das ist natürlich durch die Folgen des Bürgerkrieges, des Kampfs gegen die IS, aber auch den jahrzehntelange Vernachlässigung der Region vorher. Also es war jetzt auch vorher, wurde das sehr peripher nur von der Zentralregierung behandelt, Nord- und Ostsyrien, wird eben auch versucht, da eine kostenlose Gesundheitsversorgung für alle Menschen aufzubauen. Und da versuchen wir auch durch konkrete Projekte, Entwicklungszusammenarbeit, das ein bisschen da zu unterstützen. Da sind wir natürlich, wir sind natürlich nur ein kleines Büro, aber das sind vielleicht so ein bisschen unsere Aufgabenbereiche.
Ja, vielen Dank. Also das war jetzt auch, finde ich, ein sehr interessantes Schlusswort. Also ich danke dir vielmals für diese Einblicke, eben wie du gesagt hast, in die letzte Insel des arabischen Frühlings, der ja auch damals bei uns im Westen sehr euphorisch aufgenommen wurde. Und ja. Auch eben die Wichtigkeit, dass man diese letzte Insel unterstützt oder allermindestens einfach die Entwicklung verfolgt und überlegt, was man machen kann, um diese letzte demokratische Insel zu unterstützen. Ich danke dir ganz vielmals.
Ja, danke. Fand es auch sehr, sehr gut. Fand auch das Zitat von Sokrates hat mir sehr gefallen. Mit dem man hat nicht alles geklärt und deshalb muss man weiterreden. Das ist, glaube ich, trifft auch gut den Geist der Demokratie in der Selbstverwaltung vielleicht. Also weiterreden und die Konflikte gehen weiter, aber solange man es schafft, sie friedlich beizulegen, ist man schon, hat man schon viel geschafft. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch. Tschüss, Lukas.
Tschüss.
Und ganz schönen Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ethik 22.
Aha.